Let's just pray. Father, you are a wonderful God, and I do thank you for who you are.
Lass uns beten. Vater, du bist ein wundervoller Gott, und ich danke dir für das, wer du bist. Herr, ich bitte dich, dass dein Wort, das du sprechen willst, dorthin trifft, wo es hintreffen soll. Und ich bitte dich, Herr, dass wir klar hören, was du uns mitteilen willst. Ich danke dir, Herr, dass du weißt, was das Beste ist, was wir zu jedem gegebenen Zeitpunkt brauchen. Und ich danke dir, Herr, dass all unsere Tage von dir gezählt, geplant und geordnet wurden, lange bevor wir uns ihrer überhaupt bewusst waren. Deshalb bitte ich dich, Jesus, dass du einfach mit uns bist und den Bösen davon abhältst, irgendetwas von dem zu verunstalten, was wir heute hören, was du uns heute mitteilst. In deinem Namen. Amen. Es gibt viele Gebote über Dinge, die wir tun sollen. Und wir müssen auf die Tu-das-Gebote achten, nicht nur auf die Tu-das-Nicht-Gebote, wenn du verstehst, was ich meine. Wenn wir die falsche Balance finden, sind wir manchmal untätig. Bei vielen Tu-das-Nicht-Geboten klingt es wie Tu-gar-nichts. Caitlin hatte diese Woche eine theoretische Führerscheinprüfung, die sie zum Glück bestanden hat. Aber du weißt ja, wenn du ein Straßenschild mit einem roten Rand siehst, das Tu-das-Nicht bedeutet, ist das einschränkend, oder? Es bremst dich aus, es sagt dir, dass du etwas nicht tun sollst. Ich meine, wenn du viele Verbote hörst, kann das zu einer Situation führen, in der du nicht sehr aktiv bist. Weil, ich sollte es besser einfach nicht tun. Ich sollte besser dies und jenes nicht tun. Und ich dachte die ersten 2 Jahre meines Wandels, dass das Christentum das sei, weil es sich so anhörte. Denn Gott hat sich mit mir beschäftigt und versucht, mich dazu zu bringen, mit den alten Dingen aufzuhören, die ich früher getan habe. Er wollte, dass ich Buße tue und mich ändere. Darren, tu das nicht, verurteile nicht, tu das nicht, werde nicht wütend, tu das nicht in dieser Situation. So ging das ein paar Jahre lang und ich dachte, Gott ist der Gott des Tu das nicht. Er ist auch der Gott des Tuns. Er will, dass wir aktiv sind. Er will, dass wir Menschen sind, die tätig sind, die vorwärts gehen und das tun, was er uns aufgetragen hat. Dass wir aktive Menschen sind, dass wir nicht nur auf all die Dinge schauen, die wir nicht tun sollten, sondern die Dinge suchen, die Gott von uns möchte, dass wir sie tun, sodass wir tatsächlich in den Dingen wandeln, die er für uns hat. Amen? Es gibt 2 Arten von Sünden. Ich weiß nicht, ob du das weißt oder nicht, aber es gibt Unterlassungssünden und Begehungssünden. Ich werde versuchen, das jetzt richtig hinzukriegen. Unterlassungssünden und Begehungssünden. Es gibt also Sünden, weil du etwas getan hast, von dem Gott nicht wollte, dass du es tust. Und es gibt auch Sünden, weil du etwas nicht getan hast, von dem er wollte, dass du es tust. Das war richtig, oder? Halleluja, das habe ich die ganze Nacht geübt. Also wir wollen sicherstellen, dass wir nicht sündigen, indem wir untätig sind, sondern wir wollen aktiv etwas tun. Und wenn du den Sonntag hinter dir lässt, wie letzte Woche, als wir über Demut gehört haben, dann hast du am Montagmorgen die Botschaft am Tag zuvor gehört, gemeinsam mit anderen. Sie war für die Gemeinde und deshalb sollte der Montagmorgen eine Sache des Tuns sein. Es ist wie zu sagen, okay, ich werde heute demütig sein, ich werde Jesus suchen, ich werde meine Demut bewahren, ich werde meine Knie beugen, ich werde mich in die Demut kleiden, die Gott für mich vorgesehen hat. So wie wir Täter des Wortes sein müssen, müssen wir das Ganze aktivieren. Wir hören eine Botschaft nicht nur, wir tun sie. Ich hoffe also, dass du morgen früh eine Liste mit Dingen hast, die du tun kannst. Oder zumindest eine Sache, so dass du aufwachen kannst und sagst, das werde ich tun, das tue ich. Du denkst vielleicht, dass die Standards ziemlich hoch liegen, aber warte erstmal ab, bis ich zu den Dingen komme. Schlage also bitte den Jakobusbrief auf, Kapitel 2, Vers 14. Schau dir die Überschrift dieses Abschnitts an, wenn du eine King James Übersetzung hast, dort heißt es, Glaube ohne Werke ist tot. In Jakobus Kapitel 2 heißt es, was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und er hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Das ist ein interessanter Gedanke. Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt, und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde ihnen das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Da wird dann einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich würde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran, auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne Werke tot ist? Es geht weiter mit einer ganzen Reihe von Dingen, die Abraham tat und die Rahab tat. wie die Menschen Gottes aussehen und wie sie sich verhalten, dass sie Werke tun, die mit ihrem Glauben einhergehen. Und das ist etwas, das wir uns alle ansehen müssen. Wir können nicht einfach sagen, dass wir Menschen des Glaubens sind. Wenn du ein gläubiger Mensch bist, kann ich das sehen. Wenn du ein gläubiger Mensch bist, ist das offensichtlich. Wenn du ein gläubiger Mensch bist, leuchtet dein Licht. Du kannst nicht einfach mit einem Megafon herumlaufen und dich als Christ bezeichnen, denn du solltest das Megafon nicht brauchen. Weil das, was du tust, lauter sprechen sollte als das, was du sagst. Die Art und Weise, wie du lebst, sollte der Welt zeigen, seht auf Jesus, seht ihn an, schaut nicht auf mich, sondern auf ihn. Dein Verhalten, das, was du tust, Glaube ohne Werke ist tot. Also solltest du Dinge tun, die beweisen, dass du gläubig bist. Zeig mir deinen Glauben durch deine Werke. Zeig mir deinen Glauben durch das, was du tust. Zeig mir, was Gott dir zu tun aufträgt. Zeig mir, wie du ihm vertraust. Zeig mir, wie du ihm für deine Rettung vertraust, wie du umkehrst, wie du dich veränderst, wie du so wirst, wie er dich haben will. Zeig mir deinen Glauben durch deine Werke. Amen. Der Glaube ohne Werke ist tot. Und viele Menschen sind in dieser Situation, wo sie sagen, sie seien Christen. Aber wenn es wirklich darauf ankommt, welche Beweise haben sie dafür? Es lohnt sich, einen Blick darauf zu werfen. Welche Beweise hast du, dass du ein Christ bist? Welche Beweise gibt es? Wenn es ein Verbrechen wäre, ein Christ zu sein, gäbe es dann genug Beweise, um dich zu verurteilen? Verstehst du? Zeig mir, was du tust, und ich werde dir sagen, ob du ein Christ bist oder nicht. Denn ein Christ ist wie Jesus Christus. Amen. Glaube ohne Werke ist also tot. Es muss etwas in unserem Leben geben, ein Nachweis des Christusähnlichen Lebens, das durch uns kommt, denn das zeigt, dass unser Glaube lebendig und tätig ist. Amen. Jetzt wollen wir Menschen sein, die Täter des Wortes Gottes sind. Wir wollen Menschen sein, die das tun, was Gott von uns will, und deshalb viele Werke haben, die mit unserem Glauben übereinstimmen. Nicht, dass wir Werken haben, nur um gerettet zu werden. Wir sind aus Gnade durch Glaube errettet. Aber dieser Glaube aktiviert, dieser Glaube hat etwas, dieser Glaube und das Vertrauen in Jesus Christus sind gleich eine Beziehung, gleich damit, dass er dein Leben führt, dass du ihn hörst und von ihm geführt wirst. Amen. Wir wollen Menschen sein, die die Gebote Jesu befolgen, die Werke haben, die mit unserem Glauben einhergehen, damit wir Christusähnliche Eigenschaften haben. Oder nehmen wir an, wir hätten noch keine Christusähnlichen Eigenschaften. Nehmen wir an, dein Charakter ist noch nicht ausgebildet, dann gibt es noch genug Gebote, die Jesus Christus für uns hat, die du tun kannst. Oder vielleicht dauert es eine Weile, bis sich einige Dinge aufbauen. Aber es gibt Tausende von Geboten, nach denen du leben könntest. Und wenn ich von Geboten spreche, möchte ich vorsichtig sein. Im Emmanuel Christian Center sprechen wir davon, Gottes Stimme zu hören, mit Gott zu gehen und eine Beziehung zu ihm zu haben. Was willst du sonst noch im Leben? Denn er ist ein wunderbarer Gott, mit dem du eine persönliche Beziehung hast. Und wenn wir über Gebote sprechen, dann sprechen wir in der Regel über das, was wir ein Rhema-Gebot nennen, ein lebendiges Gebot. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Brot, das aus dem Mund Gottes kommt. Das heißt, es gibt ein Wort, das gerade jetzt für dich aus seinem Mund kommt. Er hat heute ein Wort für dich. Er will, dass du etwas tust. Es gibt eine Anweisung, ein Gebot für dich buchstäblich jeden Tag, und so sollen wir leben. Es gibt etwas für dich zu tun. Wenn wir also die Dinge und Menschen betrachten und sagen, also wir betrachten das Leben und wir sagen, Gott gibt dir ein lebendiges Gebot, tue, was Gott tun will, egal zu welchem Zeitpunkt, Stück für Stück, weißt du, arbeite Dinge nach und nach ab, das stimmt. Aber sei vorsichtig, dass du nicht sagst, das sei der einzige Weg oder der wahre Weg, der richtige Weg, um alles zu tun, denn es ist immer noch die Wahrheit, dass es in seinem Wort jede Menge Anweisungen gibt, wie du dein Leben leben sollst. Jede Menge Anweisungen, was du tun sollst. Und wenn das alles irrelevant wäre und du nur auf die Stimme Gottes hören müsstest, dann hätte Gott sein Wort, sein geschriebenes Wort, nicht für uns hinterlassen. Um uns zu belehren, zu leiten und zu befähigen und um uns die Geschichte zu zeigen und wie die Dinge zusammenpassen und wie du deinen Glauben leben und dich verhalten sollst. Es ist nicht falsch zu sagen, dass dieses Buch mächtig ist und dass es genug enthält, um danach zu leben. Wenn ich also sage, zeigt mir euren Glauben durch eure Werke, dann geht es nicht nur darum, dass Gott euch gestern Morgen gesagt hat, sondern um das, was hier geschrieben steht, um das, was bereits offenbart wurde. Du siehst, die Stimme Gottes zu hören, befreit dich nicht davon, sein Wort zu lesen. Oh, ich höre die Stimme Gottes. Wann hast du das letzte Mal in deiner Bibel gelesen? Oh, vor ungefähr 3 Jahren. Ich sage dir, dass du die Stimme Gottes nicht hörst, denn hier ist die Waage, die Prüfung. Aber selbst wenn du nicht hören kannst, was wir sagen, seine Führung, seinen Geist, seine Weisung, wirst du trotzdem für das, was du hast, zur Rechenschaft gezogen. Und darum geht es hier. Gott sagt, wenn du meine Stimme nicht hörst, schreibe ich sie auf. wenn du verstehst, was ich damit meine. In diesem Sinne müssen wir alle auf seine leise, sanfte Stimme hören. Aber wir müssen uns auch mit dem übereinstimmen, was hier geschrieben steht. Wir müssen in dem Wort sein, darin. Wir müssen es tatsächlich lesen und herausfinden, was Gott meint. Ja, es ist nicht offen für private Auslegungen. Es ist nicht offen für uns alle, um zu diskutieren. Nun, ich denke, es bedeutet das und ich denke, es bedeutet das. Ich meine, ja, Gott könnte es anders ausdrücken, so dass wir alle zur Fülle der Wahrheit kommen können. Aber er ist es, der es richtig auslegt. Er ist es, der zeigt, wie alles richtig zusammenpasst. Er gibt uns Lehrer, die darin geübt sind, das Wort zu teilen und die er dazu begabt hat. Es liegt nicht an uns, dass jeder sagt, ich glaube, das bedeutet das, also akzeptiere ich das jetzt einfach so. Es geht immer noch um ihn, aber es ist in seinem Wort. Er ist derjenige, der es richtig zusammensetzt. Amen. In diesem Sinne sollten wir Lehrer ehren, denn sie sind ein Geschenk für uns und wir sollten Gott dafür danken, dass er uns das geschriebene Wort gegeben hat. Und weil wir das geschriebene Wort haben, sind wir dazu aufgerufen, dessen Täter zu sein. Schaut, Paulus hat diese Briefe an die verschiedenen Gemeinden gesandt und sie haben diese Briefe empfangen. Haben sie etwa gedacht, den Brief brauchen wir nicht, Paulus, wir schicken ihn zurück? Weißt du, wenn du einen Brief bekommst, der nicht an dich gerichtet ist, schickst du ihn an den Absender zurück. Unbekannter Absender, falsche Adresse oder so. Also schickst du ihn an Paulus zurück. Wir hören die Stimme von Jesus. Sag ihm, dass wir seinen Brief nicht brauchen. Wir haben schon alles gehört. Das ist nicht wahr. Und selbst diese Briefe, die durch die Jahrhunderte weitergereicht wurden, sie sind heute genauso wertvoll, genauso mächtig. Sie sind heute noch genauso das Wort Gottes wie damals, als sie an die Gemeinden geschrieben wurden. Amen. Wenn du also sagst, dass du gläubig bist, wenn du sagst, dass du ein Christ bist, und das ist ein hoher Anspruch zu sagen, ich bin ein Christ. Es ist eine Sache, sich selbst als gläubig zu bezeichnen, aber wenn du sagst, ich bin ein Christ, dann sagst du damit, dass du zu Jesus gehörst und so sein willst wie er. Und wenn du sagst, dass du ein Christ bist und ich dich anschaue, dann solltest du mir zeigen, wie Christus aussieht, weil wir sagen, dass wir Christen sind. Es ist eine ziemlich hohe, eine ziemlich erstaunliche Verantwortung, die uns allen übertragen wurde, oder nicht? Wenn wir uns Christen nennen, um Jesus Christus, den Christus zu repräsentieren. Und wir sollten der Welt wirklich zeigen, wie er ist. Wir gehören zu den Christusleuten. Amen. Eines der ersten Dinge, die du tun musst, ist ein Tu-das-Gebot. Diese Tu-das-Gebote sind übrigens die, die wir gestern Abend durchgebetet haben. Denn es gibt 1050 oder so. 1050. Es wird also eine ziemliche Reihe sein. Eine ziemliche Reihe. Es sind 1050, aber heute schauen wir uns an, was Gott dir jetzt sagen will. Und es ist nicht so, dass das die einzigen Dinge sind, es ist nicht so, dass das eine Methode ist. Ich sage nicht, dass das die einzigen Dinge sind, die wir heute hätten weitergeben können, sondern es ist das, was der Herr uns sagen will. Amen. Also das Erste. Vielleicht denkst du, dass es offensichtlich ist, aber wir schauen uns Lukas Kapitel 10, Vers 27 an. Hier sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist ziemlich erstaunlich, aber das ist ein Gebot, etwas zu tun. Ein Tu-das-Gebot. Das ist das größte Gebot. Und wenn du das tun würdest, würdest du das ganze Gesetz und die Propheten einhalten. Wenn du auch noch deinen Nächsten liebst wie dich selbst. Du aber sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft und mit all deinem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Wir kennen das. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und ganzer Kraft. Das ist es, wozu wir aufgerufen sind. Warum erwähne ich das jetzt? Weil es ein Gebot des Tuns ist und du als Christ vielleicht denkst, dass das ein hoher Anspruch ist. Du denkst vielleicht, naja, eines Tages werde ich da schon hinkommen, richtig? Doch du kommst da nicht hin. Das ist dein Startpunkt. Hier fängst du an. Das ist der Anfang. Von hier aus baust du deinen christlichen Wandel auf. Es ist also nicht so, dass ich eines Tages an den Punkt kommen werde, an dem ich ihn von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Verstand und von ganzer Kraft lieben werde, so dass ich es kaum erwarten kann, bis ich dort bin. Das ist das größte Gebot. Also wenn du darüber nachdenkst, all die anderen Gebote, dann nimm dir wenigstens das größte vor. Nimm dir wenigstens die Nummer 1 vor und schau, dass du die Nummer 1 etabliert hast. Keines der Gebote ist unbedeutend, keines von ihnen, aber arbeite nicht mit dem, was du als weniger wichtigere Anweisungen ansiehst und denke dann, eines Tages komme ich dann schon dazu. Das ist es, was uns aufgetragen wurde. Das ist ein Tu-das-Befehl. Das ist eine Sache des Tuns. Liebe den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Verstand und von ganzer Kraft. Gib ihm alles, was du hast, alles, was du hast. Gib ihm all deine Kraft, all deine Zeit, all deine Energie. Gib sie ihm. Die Welt mag dir sagen, dass du alles mögliche andere tun sollst. Die Welt mag dich in alle möglichen Richtungen ziehen. Doch das ist das größte Gebot, das ein Mensch jemals befolgen kann. Amen? Wenn du also etwas tun willst, dann tu das. Du wirst heiß für Jesus sein oder sei kalt, aber sei nicht lauwarm. Entscheide dich, wem du dienen willst. Entscheide dich heute, wem du dienen willst. Aber was mich und mein Haus betrifft, wir werden dem Herrn dienen. Amen. Ich möchte dich ermutigen, dem Herrn zu dienen, ihm alles zu geben, ihm in allem zu dienen. Besser, du nennst dich nicht einmal einen Christen, als dass du dich einen Christen nennst und das nicht tust. Amen. Es mag ein bisschen Verarbeitung brauchen, bis das alles funktioniert, aber du musst zumindest akzeptieren, dass das der Maßstab ist. Du musst zumindest akzeptieren, dass das der ist, den ich anstrebe. Schau, wenn wir an diesen Punkt kommen, an dem Leute sagen, ich habe wirklich Schwierigkeiten mit meinem Wandel mit Gott, ich habe wirklich Schwierigkeiten in diesem Bereich, bitte, ich will das nicht herabsetzen. Es sieht ein bisschen spöttisch aus und ich bin ein schlechter Schauspieler, aber ich will damit sagen, dass wir an bestimmte Punkte kommen, an denen Leute sagen, mir geht es hier nicht so gut und dort nicht so gut und ich lese meine Bibel nicht so, wie ich sollte und ich bin nicht so im Wort Gottes, wie ich sollte und ich bin Jesus nicht so nahe, wie ich sein sollte. Weißt du, eines der größten Probleme und auch die größte Abhilfe dagegen ist dies, liebe den Herrn, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen. Wenn du ihn von ganzem Herzen liebst, wirst du ihn auch finden. Wenn du ihn von ganzem Herzen liebst, dann wirst auch alles andere funktionieren. Wenn du dieses Gebot nicht befolgst, werden alle anderen nicht funktionieren. Jesus Christus kann nicht deine erste Liebe sein, wenn du dem nicht gehorchst. Amen. Wenn du willst, dass Jesus deine erste Liebe ist, dann fang dort an. Und das ist der, der gesagt hat, dass dies das größte Gebot ist, das alles zusammenfasst. Unser Herr Jesus Christus, nach dem wir uns benennen. Amen. Also gib ihm alles. Amen. Vielleicht ist es für andere Leute, vielleicht spricht dich heute etwas anderes an. Wir haben schon ein paar Mal gehört, verschiedene Leute teilten etwas mit euch. Und mittendrin gibt es dieses Wort, das einfach heraussticht. Sie haben auch davon geredet, dass er kein Teilzeit-Jesus ist oder dass du ihm nicht nur deine Sonntage geben sollst und so weiter. Das ist wahr. An irgendeinem Punkt muss jeder Einzelne von uns sagen, ich werde ihm alles geben. Ich werde es tun. Ich lege los. Du kannst nicht warten, du weißt nicht, wie viele Tage du noch hast. Du weißt nicht, wie viele Tage oder Jahre du noch hast. Du weißt nicht, wie lange. An irgendeinem Punkt musst du sagen, Herr, alles gehört dir. Alles oder nichts. Ich würde sagen, lieber alles als nichts. Amen. Als nächstes, noch ein Tu-das-Gebot, über das er zu uns sprechen möchte, ist 1. Korinther, Kapitel 10. 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 31. Hier ist ein Tu-das-Gebot. Es heißt dort zwar nicht tu das, also etwas Bestimmtes, aber es ist ein aktives Gebot. Dort heißt es, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Jeder, der das liest, möchte es singen, nicht wahr? Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Warum ist das wichtig? Weil es egal ist, ob du dich entspannst, ob du zu Hause sitzt, ob du im Büro sitzt, egal wo du bist oder was du tust, unser Leben soll zur Ehre Gottes gelebt werden. Unser Leben soll für ihn gelebt werden, um ihm Ehre und Ruhm zu bringen. Hier die Frage, bringt dein Leben ihm Ruhm? Bringt dein Leben ihm Ehre? Bringt ein Teil deines Lebens ihm Ehre oder nur in bestimmten Bereichen nicht? Wisst ihr was? Ich glaube, Keith und Katie hatten ein Schild angebracht, gerade im Eingangsbereich ihres Hauses, auf dem stand, Jesus ist der Gast bei jeder Mahlzeit. Glaubst du das? Er ist es wirklich. Er weiß, was du vorhast, er weiß, was in deinem Haus vor sich geht. Und was ich dir sagen möchte, ist, dass du alles, ob du isst oder trinkst, zur Ehre Gottes tust. Amen. Es geht nur um ihn, es geht nur darum, ihm die Ehre zu geben. Es geht nur darum, ihm die Ehre zu geben, die ihm zusteht. Denn er ist ein wunderbarer Gott. Und was wir auch tun, es geht nur um ihn. Du kannst es auf jede Ebene übertragen, egal was du tust. Es ist mir egal, ob du ein Fußballspiel anschaust. Bringt es Gott Ehre, wenn du Fußball schaust? Wie sieht dein Verhalten dabei aus? Welche Bereiche bringen das Schlimmste in dir zum Vorschein? Egal, ob du arbeitest, ob du in der Schule oder im Studium bist oder ob du eine Auszeit zu haben scheinst. Bringt das, was du tust, Gott die Ehre? Denn wir sind dazu berufen, egal ob wir essen oder trinken oder was auch immer wir tun. Alles, was wir tun, soll Gott die Ehre bringen. Amen. Bringst du ihm Ehre? Denn er will, dass wir ihm die Ehre geben. Und das bedeutet, dass wir ihm die Ehre geben für das, wer er ist und was er getan hat, denn er ist ein unglaublicher Gott. Ja, und selbst wenn niemand sonst in der Nähe ist, weiß Gott, was du tust. Er weiß, was du tust, und ich glaube, du kannst erkennen, ob jemand Gottes Herrlichkeit hat oder Gott die Ehre in seinem Privatleben gibt, daran, wie er sich im sogenannten öffentlichen Leben verhält. Denn du kannst Gott nicht privat entehren und dann weiterhin öffentlich gerecht bleiben, denn bevor du es bemerkst, kommen schlechte Früchte zum Vorschein. Wir sind dazu aufgerufen, Gott die ganze Zeit die Ehre zu geben, egal was wir tun. Überall und in jedem Moment weiß er alles, was du tust und sogar denkst. Er kennt sogar deine schlechten Einstellungen und weiß, was dir gerade durch den Kopf geht. Er weiß absolut alles. Ja, er liebt dich immer noch, aber die Frage ist, ob das, was du tust, ihm Ehre bringt. Bringt es ihm Ehre ein? Denn selbst wenn niemand in der Nähe ist und ihr wisst, dass ich das toll finde, ihr findet es vielleicht nicht so spannend, aber ich finde es großartig, selbst wenn niemand in der Nähe ist und niemand anderes es sieht, es gibt mir einen Kick, niemand anderes ist da und niemand sonst sieht es, aber die Engel verherrlichen Gott für das, was du tust oder was ich tue, wenn es niemand anderes sieht. So wie bestimmte Dinge, die du tun musst, vor allem auf Reisen, wenn du alleine unterwegs bist, das ist einer dieser Momente, aber auch in anderen Bereichen, wenn du ganz alleine bist und niemand sonst da ist und Gott dich führt und du das Richtige tust, dann gibt ihm das Ehre. Auch wenn du es nicht tun hättest müssen, weil niemand zugesehen hat, wenn du verstehst, was ich damit meine, denn du willst zu jeder Zeit das Richtige tun. Das begeistert Gott wirklich. Es gefällt ihm wirklich. Aber die Engel sind da. Wow, sie verherrlichen ihn. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott allmächtig. Das ist das Bild, das ich bekomme, okay? Ich könnte es persönlicher machen, aber ich möchte, dass jeder so ist. Du weißt schon, dass du das Richtige alleine tust, obwohl niemand sonst da ist. Herr, ich werde tun, was du von mir verlangst, und es ist mir egal, ob es weh tut, egal wie es aussieht, ich werde es tun. Der Teufel könnte sagen, nun, du weißt, dass du das ohne Grund tust, niemand sonst kann das sehen, du wirst keine Anerkennung dafür bekommen. Halleluja, denn Gott wird die Anerkennung bekommen. Und es ist mir egal, ob niemand davon erfährt, ich werde es tun. Also machst du den Schritt, du tust die Sache und im Himmel rufen die Engel, heilig, heilig, heilig. Und dann sagen die Engel, wow, ein Diener von dir hat deine Stimme gehorcht, ohne dass ihm jemand zugerufen oder ihn ermutigt hat, ohne dass jemand zugesehen hat. Er ist ein Diener von dir und dafür geben wir dir die Ehre. Und die Engel beten ihn an. Du willst, dass Gott angebetet wird und du willst, dass Gott verherrlicht wird. Lebe dein Leben jeden Augenblick für ihn. Egal was du tust, tu es für ihn und denke nicht nur an das, was du sehen kannst, sondern denke an das, was du nicht sehen kannst. In dem, was du nicht siehst, spielt sich mehr ab als in dem, was du siehst. Lebe für das Nicht-Sichtbare. Amen. Wir leben nicht im Schauen und wandeln nicht im Schauen, wir wandeln im Glauben. So lasst uns ihn anbeten, lasst uns ihn verherrlichen. Seht ihr, wir bekommen diesen Eindruck, wenn es darum geht, Gott die Ehre zu geben. Wir haben den Eindruck, dass die Menschen um uns sein müssen, damit Gott die Ehre bekommt. Nein, es ist mir egal, ob ich allein in einer Gefängniszelle sitze. Er verdient die ganze Ehre, den ganzen Ruhm. Wir bauen auf und legen Rechenschaft ab über uns selbst. Ja, wir bauen die Ehre auf oder geben dem einen die Ehre, den wir mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und ganzer Kraft lieben. Amen. Denke also diese Woche darüber nach. Egal in welchem Umfeld du bist, wie wirst du ihm Ehre erweisen? Lass die Menschen um dich herum dein Licht leuchten sehen. Denke darüber nach, wie wirst du ihm die Ehre geben? Egal was es ist, das du tust. Ob du alleine in einem Raum arbeitest, du kannst ihm immer noch die Ehre geben. Ob du bei der Arbeit bist oder ob Leute um dich herum sind. Ob du in einer Umgebung bist, in der es keine anderen Christen gibt. Das sind doch die besten Umgebungen, oder? Nein, sagt jeder, nein. Es sind die besten Umgebungen, um Gott die Ehre zu geben. Weißt du, das ist erstaunlich. Du bist in einem Umfeld, in dem niemand sonst Christ ist und du tust etwas, sodass alle sagen, komm schon, Darren, lass uns etwas trinken gehen. Komm, Darren, lass uns etwas trinken gehen. Wir werden uns besaufen. Wir werden das tun, damit wir... Nein, ich komme nicht mit. Warum? Nun, weil ich nicht glaube, dass Gott das von mir will. Ha, was für ein Idiot. Oh, er ist ein Bibelfreak, das haben wir ja ganz vergessen. Christ, einer von diesen Christen. Weißt du, was für ein Privileg, was für ein absolutes Privileg. Denn was sie im Bösen beabsichtigen, hat Gott gerade Ehre gemacht. Was sie im Bösen beabsichtigen. Du sagst, ich will nicht als Bibelfreak bezeichnet werden, ich will nicht als Christ bekannt sein, ich will nicht, dass die Leute Gottes Heilskommando oder so etwas zu mir sagen. Doch, Du willst, dass sie das sagen. Du willst, dass dein Leben anders ist und dass dein Gott verherrlicht wird und dass das, was sie böse gemeint haben, Gott zu seiner Ehre gebraucht. Ja, du willst mit ihm in Verbindung gebracht werden. Ja, du willst, dass die Menschen das wissen und deine Zugehörigkeit zu Gott, wie auch immer sie aussehen mag, dient seiner Ehre. Amen. Ich sollte mir das wirklich ansehen. Schlage 1. Petrus Kapitel 3, Vers 15 auf. Sieh dir das an. Hier ist eine gute Anweisung, um etwas zu tun. Sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in euren Herzen. Seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Vers 16. Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Das ist doch ein Befehl, etwas zu tun, oder? Leide, weil du Gutes tust und leide nicht, weil du Böses tust. Amen. Tu es. Leide dafür, dass du Gutes tust. Ertrage den Unsinn, ertrage, was sie über dich sagen. Steh für Jesus ein. Bekomme etwas Guthaben auf dein Konto. Sammle dir einen Schatz auf dein Konto. Aber achte darauf, dass die Ehre auf sein Konto geht. Amen. Lebe für seine Herrlichkeit. Er ist ein wunderbarer Gott und was sie für Böses erdacht haben, wird für dich Gutes bedeuten. Es wird Gutes für unseren Gott sein. Amen. Alles klar. Nur noch 1048 Gebote. Hier ist noch ein gutes. 1. Petrus Kapitel 4, Verse 7 bis 8. But the end of all things is at hand. Therefore be serious and watchful. Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander. Denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Wenn wir weiterlesen, gibt es da noch viele andere Gebote, aber das eine, das ich herausgreifen wollte, ist, habt innige Liebe. Das ist ein Gebot, etwas zu tun, innige Liebe. Es ist toll, dass hier ein zusätzliches Wort vor der Liebe steht, nicht wahr? Es heißt nicht nur liebt einander, sondern habt innige Liebe untereinander. Habt eine heiße Liebe. Ich meine, ihr wisst schon, eine ernsthafte, aktive Liebe füreinander. Eine Liebe, die wirklich da ist. Eine innige Liebe, die nicht ein, oh, ich werde, das ist das Gegenteil von inniger Liebe. Oh, ich muss ihnen vergeben, weil die Bibel es sagt. Oh, ich muss ihnen helfen, weil die Bibel es mir so sagt. Gut, dann werde ich sie eben nicht verurteilen, denn ich soll besser nicht verurteilen. Vielleicht machst du es nicht so, aber genau das ist der Punkt, das ist keine innige Liebe. Oder innige Liebe ist nicht, ich gebe den Zehnten, weil ich es muss, ich lege mein Geld in den Korb, weil die Bibel das sagt oder weil der Pastor es uns einmal gesagt hat. Das ist keine innige Liebe. Inbrünstige Liebe heißt, wow, mir ist vergeben worden, ich werde dir vergeben. Inbrünstige Liebe bedeutet, dass ich weiß, dass ich genug eigene Fehler habe, ich habe keine Zeit, dich zu verurteilen. Inbrünstige Liebe bedeutet, dass ich mich nicht um meine Finanzen kümmere. Gott hat mir alles gegeben, was ich brauche und das ist alles, was er will. Ich werde ihm geben, was ihm zusteht. Ich werde ihm geben, was er will. Ich werde ihm dienen. Ich will sehen, wie sein Werk vorankommt. Ich will ihm zeigen, dass ich ihn liebe. Amen. Das ist inbrünstige Liebe. Inbrünstige Liebe ist leidenschaftlich. Sie bewegt, sie handelt. Wenn wir also über das Tun reden, wie wäre es dann, wenn wir morgen aufwachen und sagen, heute werde ich nicht nur lieben, ich werde nicht nur tun, was die Bibel sagt. Heute werde ich aufwachen und in inniger Liebe handeln. Heute werde ich lieben, als ob ich es ernst meine. Ich werde so lieben, als ob ich wirklich lieben würde. Ich werde lieben wie Jesus Christus. Ich werde wirklich ein Christ sein. Amen. Inbrünstige Liebe. Habt inbrünstige Liebe füreinander. Ich werde Darrens Botschaft nicht nur ertragen, sondern auf das hören, was Gott uns zu sagen versucht. Amen. Inbrünstige Liebe. Leidenschaftlich. Ihr wisst schon, auf die richtige Art und Weise. Ich schließe mit diesem hier. Schlage mit mir Römer Kapitel 12 auf. Ich schlage es auf, weil es etwa 75 Verse hat. Römer Kapitel 12. Ich liebe diese Stelle. Ich weiß nicht, in der King James Übersetzung, ich habe die New King James Übersetzung, da steht der Titel darüber, verhalte dich wie ein Christ. Haben die anderen Versionen das auch? Christliches Verhalten. Halleluja, ich mag meine Version. Verhalte dich wie ein Christ. Das stand übrigens nicht im Römerbrief, sondern wurde vom New King James Übersetzungsteam eingefügt. Und sie haben es als eine Art Überschrift gesehen, aber es gefällt mir. Verhalte dich wie ein Christ. Vers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt. Hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet Stand, seid beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft, segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden, seid gleichgesinnt gegeneinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen, haltet euch nicht selbst für klug, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Vers 19. Ah, hier kommt ein Tu-das-nicht-Gebot. Aber wir lesen es trotzdem. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Die Bibelstelle, in der es heißt, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken. Wenn viele von euch nach diesem Gottesdienst Essen und Trinken bringen, dann weiß ich, dass ich mich nicht besonders mögt. Die Art und Weise, wie es endet, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Das ist ein Tu-das-Gebot. Eigentlich ein Tu-das-Nicht-Gebot, oder? Aber schauen wir uns nur den zweiten Teil an. Überwinde das Böse mit Guten. Bedeutet das, dass das Böse durch das Gute ausgeglichen wird, je mehr Gutes du tun kannst? Nein. Es bedeutet, das Böse zu bewältigen, das Böse zu überwinden. Überwinde das Böse, beherrsche es durch die Güte Gottes, durch das, was gut ist, durch all das Gute, das Gott dir gegeben hat. Bewältige es. Du weißt, was ich meine, beherrsche es, überwinde das Böse. Wir wollen uns nicht mit dem Bösen einlassen. Aber zurück zu Vers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt. Hasst das Böse, haltet fest am Guten. Das sind drei Tu-das-Gebote. Die Liebe sei ungeheuchelt, sie soll aufrichtig sein. Mit anderen Worten, sie soll echt sein. Ehrliche Liebe, nicht nur eine Show, nicht nur, weil die Bibel es sagt. Es soll wirklich eine Quelle der Liebe sein, die aufsprudelt, wenn du Menschen liebst und Dinge tust. Und verabscheue, was böse ist. Es ist genauso ein Gebot des Handels. Habe nichts mit dem Bösen zu tun. Zu viele Menschen hier drin, du denkst vielleicht, dass ich jetzt grausam bin, aber es ist die Wahrheit. Zu viele Menschen hier drin verabscheuen nicht, was böse ist. Zu viele Menschen hier beschäftigen sich mit Dingen, die in den Augen Gottes grundsätzlich völlig böse sind. Das ist so weit weg von Gottes Maßstäben oder Gottes Moralvorstellungen, wenn du verstehst, was ich meine. Es ist so weit entfernt von dem, was hier als normales christliches Verhalten bezeichnet wird. Das Verhalten eines Christen. Also verabscheue das Böse und halte fest am Guten. Halte dich nicht fest am Bösen, halte dich nicht fest an Dingen, die dich kaputt machen werden. Halte dich nicht an irgendetwas fest, das unserem Gott nicht die Ehre bringt. Halte dich nicht an irgendetwas fest, das seinen Namen in Verruf bringen könnte. Denn genauso wie er den ganzen Ruhm für das Gute bekommt, das du tust, egal ob jemand zuschaut oder nicht, was ist, wenn du dann Böses tust? Wird er dann nicht entehrt? Ich glaube nicht, dass Gott jemals im Himmel entehrt werden wird. Also verstehe mich nicht falsch. Also das glaube ich nicht. Aber sieh es doch einfach mal so. Bringt das, was du tust, Unehre für ihn? Du solltest nicht in dieser Position sein. Du willst Gott nur Gutes bringen. Ihr wollt nur Gutes bringen. Also haltet euch an das fest, was gut ist, und haltet euch nicht an den Dingen fest, die seinen Namen in Verruf bringen. Amen. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet Stand, seid beharrlich im Gebet. Hier gibt es erstaunliche Dinge zu tun. Dies sind Gebote, etwas zu tun. Wirst du dich also über deine Hoffnung freuen oder wirst du sagen, wie schlecht das Fernsehprogramm ist? Willst du sagen, wie schlecht das Leben ist? Wirst du sagen, wie schwierig es diese Woche für dich ist? Oder wirst du dich über die Hoffnung freuen? Wirst du Gott etwas Ehre erweisen? Wirst du dich freuen? Weißt du, zu viele Leute gehen herum und erzählen mir von dem Kreuz, das sie zu tragen haben. Wir sind aufgerufen, unser Kreuz auf uns zu nehmen und ihm zu folgen. Wir sind aufgerufen, täglich unser Kreuz auf uns zu nehmen. Das hier ist nicht sein Kreuz auf sich zu nehmen. Oh, sieh mal, was ich heute durchmachen muss. Sieh nur, wie schwer es heute ist. Schau, was ich alles für Jesus tue. Sieh dir an, was ich alles zu tun habe. Sieh nur, wie müde ich bin. Sieh dir an, wie wenig Schlaf ich habe. Sieh nur, wie hungrig ich bin. Schau dir an, wie negativ mein Leben ist. So nimmst du dein Kreuz nicht auf. Dein Kreuz auf dich nehmen heißt, dass du es auf dich nimmst und tust, was du tun musst, um der Freude willen, die vor dir liegt. Die Freude, die vor dir liegt, ist Jesus Christus. Die Freude, die vor dir liegt, ist der lebendige Gott, mit dem du in Ewigkeit leben darfst. Dass du jetzt mit ihm leben kannst, aber dass du es bis zum Ende schaffst, dass du mit ihm in der Ewigkeit lebst. Das ist die Freude, die vor dir liegt. Es geht nicht darum, dein Kreuz auf dich zu nehmen und zu sagen, seht alle her! Jesus hat das nicht getan. Jesus ist nicht durch die Stadt marschiert und hat gerufen, ich habe ein Kreuz, Leute, seht es euch an. Es hat für sich gesprochen. Lass also dein Kreuz auch für sich selbst sprechen. Lass deine Taten sichtbar sein, aber lenke die Aufmerksamkeit nicht darauf. Du musst nicht durch die Gegend schreien über das Kreuz, das du trägst. Was wir tun, ist dem Herrn Jesus Christus mit aller Aufrichtigkeit zu dienen. Wir sind geduldig in der Bedrängnis. Ja, das Leben hat einige Herausforderungen und ich weiß nicht, was dein Kreuz ist. Ich weiß nicht, was du für Schwierigkeiten hast. Ich weiß nicht, was du gerade durchmachst. Es könnte eine Krankheit sein, es könnte ein Zusammenbruch einer natürlichen Familiensituation sein. Vielleicht sprechen die nicht mehr mit dir. Oder es gibt Probleme bei der Arbeit oder sonst was. Das sind übrigens kleine Kreuze im Vergleich zu dem, was Jesus durchgemacht hat. Aber vielleicht gibt es etwas, das du ständig ertragen musst. Etwas, das du jeden Tag tun musst. Das wie dein Kreuz ist und du nimmst es jeden Tag auf dich. Aber es wird dich nicht davon abhalten, in Jesus zu dienen. Du wirst in der Bedrängnis beständig geduldig sein. Was auch immer das Problem ist, ich werde wie er sein und mich für ihn einsetzen und es ist mir egal, was es kostet. Und wenn ich dann bei dem Versuch sterbe, Halleluja, Amen. Er ist alles wert, was wir haben. Sei geduldig in der Trübsal und bleibe standhaft im Gebet. Amen. Es gibt noch viele andere Dinge, die wir genauer ansehen könnten, aber das werde ich nicht tun. Wie zum Beispiel diejenigen zu segnen, die furchtbar zu dir sind, oder nett zu denen zu sein, zu denen du eigentlich nicht nett sein willst. Es ist einfach, die zu lieben, die dich lieben, oder nicht? Aber ein echter Christ zeichnet sich dadurch aus, dass er auch die lieben kann, die ihn nicht lieben. Das ist einfach ganz normales christliches Verhalten. Es ist kein hoher Anspruch, so zu lieben, wie Jesus will, dass du lebst. Also geh darauf zu. Geh auf ihn zu. Strebe danach. Trage dein Kreuz. Dein Kreuz zu tragen ist übrigens eine Mindestanforderung, um ein Jünger zu sein. Wie gesagt, da sind wir wieder bei Gebot Nummer 1. Das ist die Grundlage. Nimm täglich dein Kreuz auf dich und verleugne dich selbst. Das ist Gebot Nummer 1 für jemanden, der sich einen Jünger nennt. Ich bin ein Jünger Jesu. Und du nimmst dein Kreuz auf dich. Du verleugnest dich selbst und nimmst dein Kreuz auf dich. Amen. Gott versucht, sein Haus aufzuräumen. Das Gericht beginnt im Haus Gottes. Das Ende naht. Die Zeit geht zu Ende. Die Welt ist böse. Die Welt ist in Chaos. Sie preisen, was böse ist. Und sie setzen das herab und sprechen gegen das, was gut ist. Es ist alles schiefgelaufen. Sie haben das ganze Ding verdreht. Es gibt so viel Verführung und den Medien kann man nicht trauen. Die einzige Person, der man trauen kann, ist der Herr Jesus Christus. Ich sage diese Dinge nicht, um einen Sonntag zu füllen. Ich sage diese Dinge, die ich heute gesagt habe, weil es das ist, was der Herr zu uns sagen will. Wenn er wiederkommt, egal zu welcher Minute, zu welcher Stunde, an welchem Tag, egal was geschieht, wenn er wiederkommt, wollen wir eifrig sein, eifrig im Geist und eifrig in der Liebe. Wir wollen für ihn brennen. Also ist dies ein Aufruf, für ihn heiß zu sein und uns von allem Bösen abzuwenden. Wende dich davon ab. Es ist ein Aufruf, ihm Ehre zu machen, ihn zu verherrlichen. Es ist ein Aufruf zu sagen, dass es egal ist, wer zuschaut, ein Publikum von einem reicht. Ein Publikum des Himmels ist genug. Es ist an der Zeit, dass du es wirklich ernst mit Jesus meinst. Es hätte nie anders sein sollen. Ich weiß, dass viele Leute hier es ernst meinen. Aber wir wollen, dass der Kreis jeden komplett umschließt. Versteht ihr? Und dass jeder im Kreis drinnen ist. Es gibt eine Menge Tu-das-nicht-Gebote. aber tu morgen etwas. Tu heute etwas. Was ich damit sagen will, ist, tu etwas. Wenn du bis zum nächsten Sonntag nicht etwas tust, wirst du geistig austrocknen und hinter dem Zeitplan zurückbleiben. Wenn du die Dinge auf der Liste, die er uns gegeben hat, nicht losgeworden bist, die Werke des Fleisches, die nichts mit dem Christentum zu tun haben, mit denen du nichts zu tun haben solltest, aber dieses Wort war richtig, dann bist du hinten nach. Wenn du dich nicht mit deiner Demut auseinandergesetzt hast oder zumindest versucht hast, das Wort von letzter Woche umzusetzen, bist du im Rückstand. Fang heute damit an, indem du Gott die Ehre gibst, in dem, was du tust und wie du lebst. Wach auf. Amen.
Jetzt ist es wichtig, dass wir uns ansehen, was normales christliches Verhalten ist. Denn Jesus möchte, dass wir Menschen sind, die wirklich in ihm gefunden werden. Menschen, die das Leben leben, das er von uns erwartet. Menschen, die die Tu-das-Gebote tun und nicht nur die Tu-das-nicht-Gebote nicht tun. Wir wollen Menschen sein, die zu seiner Ehre leben. Wir wollen wirklich Menschen sein, die zu seiner Ehre leben. Deshalb möchte ich mir die Worte Jesu ansehen und schlagt bitte Johannes Kapitel 15 auf. Schauen wir mal Vers 8 an, da ist es. Ich möchte mir nur diesen Vers 8 ansehen. Fangen wir mit Vers 5 an und ich lese aus der New King James Übersetzung. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ist das nicht eine tolle Aussage, wenn wir das alle akzeptieren könnten, dass wir ohne ihn nichts tun können? Wenn wir alle nur das akzeptieren könnten, wäre das eine wirklich gute Sache. Wenn wir einfach nur das akzeptieren könnten, dass wir ohne seine Kraft am Werk, ohne dass er tut, was nur er tun kann, nichts erreichen können. Selbst unsere guten Werke werden nicht funktionieren. Die guten Dinge, von denen wir glauben, dass sie ihm gefallen, werden ihm nicht gefallen. Weißt du, was ihn erfreuen wird, wenn wir anfangen, die Früchte zu bringen, die er von uns erwartet? Früchte, die zeigen, dass wir ihn so lieben, wie er geliebt werden sollte. Vers 6. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wir wollen Jünger sein. Wollen wir das? Ich weiß es nicht. Vielleicht willst du es nicht. Ich will ein Jünger Jesus sein. Ich will von ihm erkannt sein. Ich will ein Jünger sein, jemand, der von ihm lernt. Ich will in ihm wachsen. Ich will Gott verherrlichen. Ich habe das schon einmal gesagt, aber es ist wichtig, es noch einmal zu wiederholen. Wir können nicht einfach etwas tun, zum Beispiel ein bestimmtes Werk, das wir für eine gute Idee halten und dann sagen, Gott soll jetzt verherrlicht werden, durch das, was ich getan habe. Gott wird nicht durch das verherrlicht, was du tust, sondern durch das, was er durch dich tut, wenn du den Unterschied verstehst. Wir können also nicht unser Bestes geben und sagen, ich werde einen Wohltätigkeitsflohmarkt veranstalten oder Autos umsonst waschen und ich werde es zu Gottes Ehre tun. Du kannst das nur tun, wenn Gott dir die Anweisung gegeben hat. Aber der beste Weg in allem, was du tust, Ehre zu bringen, ist viel Frucht hervorzubringen. Amen. Produziere Früchte, die zeigen, dass du mit ihm verbunden bist. Früchte, die zeigen, dass du mit dem Weinstock verbunden bist. Denn er ist der Weinstock und wir sind die Reben. Was hat das mit dem normalen christlichen Verhalten zu tun? Normales christliches Verhalten bedeutet nicht, dass du dein ganzes Leben damit verbringst, mit Jesus verbunden zu werden. Normales christliches Verhalten ist, dass du dein ganzes Leben vollständig verbunden mit ihm verbringst. Ja, das ist normal, das ist nicht ungewöhnlich, das ist kein hoher Maßstab, den man erreichen muss. Es ist normal, mit ihm verbunden zu leben, in ihm zu bleiben. Und wenn das der Fall ist, dann gehört zum normalen christlichen Leben auch, dass Frucht erscheint. Die zeigt, dass du mit ihm verbunden bist. Frucht, die gute Frucht ist. Frucht, die ihm Ehre bringt. Schlage nun mit mir Galater Kapitel 5 auf. Galater 5, Vers 13 aus der Amplified Bible. Denn ihr seid tatsächlich zur Freiheit berufen, Brüder. Nur lasst eure Freiheit nicht als Anreiz für das Fleisch gelten und eine Gelegenheit oder Ausrede für Selbstsucht, sondern ihr solltet einander durch die Liebe dienen. Du willst christliches Verhalten sehen? Du willst sehen, wie normales christliches Verhalten aussehen sollte? So sieht es aus. Es geht darum, dass ihr einander dient oder dass wir alle einander in Liebe oder durch Liebe dienen. Es ist Gottes Liebe in uns und für uns, nicht nur um sie festzuhalten, nicht nur um sie zu behalten und selbstsüchtig zu sein, sondern um sie weiterzugeben, zu teilen und einander damit zu dienen. Eine gute Frage, die du dir stellen solltest, ist, wie gibst du Gottes Liebe weiter und wie dienst du anderen mit Gottes Liebe, anstatt Gottes Liebe nur zu empfangen und sie für dich zu behalten? Weil wir zur Freiheit berufen sind, sind wir dazu berufen, frei zu sein. Und wir alle wollen frei sein, so wie die Kommunisten. Gut, vielleicht auch nicht, vielleicht unterstützt du den Kommunismus. Also, ich versuche nicht politisch zu sein, aber du verstehst, dass viele Menschen in den kommunistischen Regimen frei sein wollten. Vielleicht willst du auch frei sein, aber wenn du frei sein willst, musst du so leben, als wärst du frei. Und wenn du so leben willst, als wärst du frei, musst du dich auch so bewegen, wie Gott es von dir will. Du musst seiner Liebe erlauben, das zu tun, was seine Liebe tun will. In Freiheit zu leben bedeutet also nicht bloß selbstsüchtig zu leben. Die Freiheit, die Gott uns gegeben hat, ist nicht bloß Freiheit, loszugehen und zu tun, was wir wollen. Es ist nicht Freiheit, einen Lebensstil zu führen, wie wir wollen. Es ist nicht die Freiheit, selbstsüchtig zu sein. Es ist die Freiheit für einen Zweck. Denn diese Bibelstelle zeigt dir, was der Zweck ist. Es ist die Freiheit, die uns buchstäblich geschenkt wurde, damit wir andere Menschen so lieben und ihnen dienen können, wie Gott es von uns erwartet. Das ist eine erstaunliche Freiheit. In der Welt geht es bei der Freiheit nur darum, dass ich frei bin und tun kann, was ich will. Ich möchte frei sein, es auf meine Art zu tun. Es gibt auch ein Lied, das heißt I did it my way, also ich habe es auf meine Weise getan. Ist es von Frank Sinatra? Ja, genau, wie auch immer. Wir wollen es nicht auf unsere Art machen, sondern auf Gottes Art. Wenn mir irgendetwas zustößt, spiele niemals dieses Lied. Ich habe es auf meine Weise getan. Jemand kann es umschreiben, George oder Nahum können es umschreiben, sodass es heißt, ich habe es auf Gottes Weise getan. Denn das ist die Art, wie wir es tun sollen. Wir sollen für ihn leben. Amen. Wir werden für ihn leben und unsere Freiheit, die wir in Gott finden, ist eine völlig erstaunliche Freiheit, die alles auf den Kopf stellt. Es ist die Freiheit zu dienen, die Freiheit, allen anderen zugute zu kommen. Es ist nicht die Freiheit für meine selbstsüchtigen Gründe, sondern die Freiheit, die allen anderen zugute kommt. Dafür ist deine Freiheit da. Und ich habe es am Donnerstag gesagt und ich weiß, dass ihr nicht alle da wart, also werde ich versuchen, es zu erklären. Ich glaube nicht, dass Gottes Liebe bedingungslos ist und ich sah einige Leute wie, bedingungslose Liebe ist ein menschlicher Begriff, ein psychologischer Begriff. Es ist eigentlich nur ein philosophischer Begriff. Es ist nicht wirklich ein biblischer Begriff, aber wir können ihn manchmal auf Gott anwenden und sagen, dass Gottes Liebe bedingungslos ist, weil es keine Rolle spielt, was du tust. Gott ist Liebe und Gott kann nicht aufhören zu lieben. Denn Liebe ist das, wer Gott ist. Denn Liebe ist sein Wesen. Man kann es nicht trennen von ihm. Du kannst nicht sagen, nun, Gott liebt einfach, denn das tut er. Aber du kannst auch nicht sagen, dass Gott nur liebt, weil er seine Liebe von irgendwoher bekommt. Gott liebt, denn er ist Liebe. Das ist also bedingungslos, denn du kannst Gottes Charakter nicht an Bedingungen knüpfen, wie zum Beispiel, ich werde Gott dazu bringen, liebevoll zu sein. Das geht nicht, er ist es schon. Er ist Liebe und seine Liebe ist eine gebende Art der Liebe. Ich habe Leute sagen hören, Gottes Liebe ist eine Liebe, die gibt und nichts im Gegenzug erwartet. Und das ist die Art von Liebe. Ja, sie ist in diesem Sinne bedingungslos. Aber sie ist nicht bedingungslos in Bezug darauf, wie du sie empfängst oder ob du ein Nutznießer seiner Liebe sein kannst. Denn Jesus hat klare Maßstäbe gesetzt und die ganze Bibel tut das auch. Tut mir leid, aber es gibt klare Bedingungen, wie du Gottes Liebe empfangen kannst. Wenn du also denkst, dass Gottes Liebe bedingungslos ist, bekommst du einen falschen Eindruck. Und du denkst, dass die Freiheit nur für dich selbst da ist und dass die Freiheit nur dazu da ist, damit ich frei sein kann. Und Gottes Liebe ist einfach bedingungslos, die keine Bedingungen stellt. Wenn du dem zuhörst, im falschen Verständnis, kann der Teufel dich leicht belügen und sagen, geh einfach und tu, was du willst und tue es, wann immer du willst. Wen kümmert es, wie du dich benimmst? Wen kümmert dein Verhalten? Gott liebt dich einfach. Aber er liebt dich nicht nur, er liebt dich wirklich, denn er ist Liebe. Aber glaube nicht, dass du mit allem durchkommst, weil er Liebe ist. Denn es gibt noch andere Bibelstellen und andere Seiten von Gottes Charakter, über die du lesen musst. Wenn du also Gottes Liebe empfangen willst, sagt Jesus unter anderem, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten und ich und der Vater werden kommen und Wohnung bei ihm machen. Dann sagte Jesus in der Amplified-Übersetzung, denke ich, steht, wir werden uns ihm offenbaren. Wenn du also Gottes Liebe empfangen willst, wenn du willst, also
Schau, für mich sieht das so aus, als gäbe es eine Bedingung dafür, die Liebe des Vaters zu empfangen. Jesus sagte, wenn jemand das tut, dann werden ich und der Vater ihn lieben. Wow, aber ich dachte, Gottes Liebe ist bedingungslos. Sie liegt in dem, was er ist, aber wenn du sie empfangen willst, kannst du einiges tun. Und wenn du sie empfangen willst, wie er es will, dann musst du sein Wort halten. Sein Wort zu halten bedeutet nicht nur, an deiner Bibel festzuhalten. Ich bewahre sein Wort, lege es unter mein Bett, halte es nahe an meinen Kopf oder nahe an meinem Herzen. Es geht nicht nur darum, sein Wort zu halten. Selbst wenn wir etwas wie diese Botschaft weitergeben, bedeutet das nicht, dass wir es einfach nur halten, wie ich habe es aufgeschrieben, ich habe es festgehalten, ich halte es. Nein, es zu behalten bedeutet, es zu tun, es zu halten, es in deinem Leben aktiv einzugliedern, etwas damit zu tun. Wenn du das tust, verspricht Jesus, dass er und der Vater, oder ich und der Vater, wie er sagt, ich und der Vater werden zu ihnen kommen und in ihnen Wohnung nehmen und uns ihnen offenbaren. Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, dass Gott weit weg ist. Vielleicht denkst du, Gott ist so weit weg. Ich möchte Gott so nah spüren. Ich möchte die Vertrautheit spüren, von der die Menschen sprechen. Ich möchte seine Liebe spüren und fühlen. Ich kann dir garantieren, wenn du diese Bedingung erfüllst, wirst du sehen, wie Gott sich in deinem Leben zeigt. Offenbaren heißt aktiv werden, aktiv sein. Du wirst ihn wahrnehmen. Du wirst sehen, wie er Dinge tut. Du wirst seine Nähe spüren. Wenn du all diese Dinge willst, dann tu, was er sagt. Liebe ihn, liebe ihn. Liebe ihn mit allem, was du hast, wie wir letzte Woche gesagt haben. Das ist normales christliches Verhalten. Aber normales christliches Verhalten ist auch zu tun, was er sagt. Und wenn du sein Wort hältst und es tust, wirst du ihn sehen. Es ist erstaunlich, so vorzustellen, dass Jesus Christus, das ist das, was mich beeindruckt hat, als ich in Israel war. Ich sah den Ort, an dem er gekreuzigt wurde und stand mitten auf der Straße. Für die Leute ist es eine ganz normale Straße, aber ich weinte nur, weil ich dachte, Jesus Christus, der Wahrhaftige, von dem geschrieben steht, nachdem unsere Datierungen, unsere Zeiten und Jahre datiert sind, Jesus Christus, der König der Könige und Herr der Herren, der König, dem andere Könige dienen, lebt in mir. Und ich dachte, das ist unglaublich. Derselbe Jesus, der dort gekreuzigt wurde, lebt in mir. Wenn du das erleben willst, ich weiß, dass viele von euch das wollen, aber wenn du das beständig erleben willst und du sehen willst, wie er sich offenbart, dass Jesus für dich lebendig ist, dann halte sein Wort. Tu es. In anderen Bibelstellen ist die Rede davon, dass Gottes bleibende Liebe mit denen ist, die ihn fürchten. Warum haben sie den zweiten Teil hinzugefügt, wenn sie bedingungslos ist? Warum heißt es im 5. Buch Mose, dass Gott dich lieben wird für, ich glaube, 1000 Generationen, wenn du eifrig auf die Stimme des Herrn hörst? Oder wenn du tust, was er dir gebietet, wenn er dich dann liebt, wenn du seinen Geboten gehorchst, klingt es für mich nicht nach bedingungslos. Aber sei vorsichtig hier, sei vorsichtig. Er liebt dich schon. Er liebt dich immer. Seine Liebe zu dir ist bedingungslos auf gewisse Art und Weise. Aber damit du sie empfängst, musst du seine Bedingungen erfüllen. Und ich garantiere dir, dass er dich niemals im Stich lassen wird. Normales christliches Verhalten besteht darin, das zu tun, was Jesus uns aufgetragen hat. Und wenn wir das tun, was Jesus uns aufgetragen hat, werden wir die Vorteile erhalten, die Jesus uns versprochen hat. Amen? Amen. Wir sind im Galaterbrief, oder nicht? Galater 5, Vers 13, habe ich gerade gesagt. Also, lasst uns nicht selbstsüchtig sein. Es geht nicht um selbstsüchtige Ziele. Es geht nicht darum, dass wir unser eigenes Ding machen. Noch etwas möchte ich den Leuten erklären und ich hoffe, dass ich das richtig hinkriege. Es gibt in der Welt viele Meinungen darüber, wie Gott sein sollte und wer er sein sollte. Und es gibt einen Maßstab, als ob die Welt glaubt, sie hätte das Recht, Gott zu beurteilen und zu entscheiden, wie Gottes Charakter sein sollte. Ich will zum Beispiel Gott kennenlernen, richtig? Wenn ich also jemanden kennen will, muss ich alles über sie wissen. Ich wollte also Carol kennenlernen. Ich wollte alles über sie wissen. Jedes kleine Geheimnis, das wir niemandem erzählen würden. Das ist okay, jedes kleine Geheimnis sollte ich kennen. Jedes kleine Geheimnis, wenn sie welche gehabt hatte. Ich wollte alles über sie wissen und sie würde hoffentlich auch mich kennen wollen. Aber das Problem, mich kennenzulernen, sind so bestimmte Sachen. Es gibt im Englischen eine Redewendung, die heißt, ich möchte seine Warzen und alles andere kennenlernen. Das heißt auch mit allen Fehlern und Mängeln kennenlernen. Ich habe nicht viele Warzen so nebenbei, aber ich sage nur, Warzen und alles andere, das heißt, ich will alles über die Person wissen. Die Sache ist die, dass ich alles über Gott wissen will.
Ich will nicht sagen Warzen und alles andere, weil ich das für beleidigend halte, denn es gibt bei Gott keine Warzen, aber ich will alles über ihn wissen. Deshalb ist es mir egal, ob Gott nicht in das Weltbild der Menschen passt. Es ist mir egal, ob sein Charakter dem entspricht, was die Welt für einen guten Charakter hält. Mir ist es wichtig, ihn zu kennen. Der Gott, den ich präsentieren werde, wird also der wahre Gott sein. Wenn ich sage, dass die Menschen wirklich in die Hölle kommen werden, schauen dich manche Christen an, als hättest du gerade Gott gelästert oder so. Sie sehen dich an, als ob Gott das nicht tun könnte. Aber ich weiß, dass der Gott, dem ich diene, das kann. Und die Leute tun so, als würde Gott nur bestimmte Sünden hassen. Ich habe nichts gegen den Lebensstil dieser Person und finde ihn in Ordnung. Also denke ich, dass Gott sich ändern muss. Ich habe kürzlich in den Nachrichten gesehen, wie ein Christ, ich sage es sehr milde, für einige sehr alternative Lebensstile eintrat und sagte, weißt du, die Bibel wurde vor so vielen Jahren geschrieben und die Dinge haben sich jetzt geändert und deshalb leben wir jetzt nicht mehr danach und müssen einige Dinge neu schreiben. Weißt du, wonach das für mich riecht? Das riecht für mich danach, dass diese Person Gott sagt, er müsse Buße tun. Diese Person sagt Gott, dass er sich ändern muss. Ich sage dir jetzt, dass Gott sich nicht ändern muss, ich muss mich ändern und ich will ihn kennenlernen und wissen, wie er wirklich ist. Was dir also wirklich helfen würde, wenn du Gott kennenlernen möchtest und was dich davon abhalten wird, beleidigt oder verärgert zu sein, ist, wenn du dich einfach entscheidest, ich möchte ihn so kennenlernen, wie er wirklich ist. Ich will wissen, was er mag und was er nicht mag. Ich will wissen, was ihn verletzt, was sein Herz bewegt, was ihm das Herz bricht. Du weißt schon, brich mein Herz bei dem, was dein Herz bricht, Herr. Ich will alles über ihn wissen und es ist mir egal, wenn es den Leuten nicht gefällt. Der Gott, den ich vorstellen werde, ist also der Gott, den ich kenne, wenn du verstehst, was ich damit meine. Wenn ich also sage, dass das mit dir passieren wird, wenn du diese bestimmten Dinge tust, können manche Leute wirklich beleidigt aussehen und sagen, das ist ja furchtbar, was du da sagst, Darren. Natürlich ist es mir nicht egal. Es ist mir nicht egal, dass du es nicht verstehst, aber es ist mir egal in dem Sinne, dass ich weiß, wen ich vertrete. Ich weiß, wen ich vertreten muss und wir alle müssen diesen Gott vertreten, nicht wahr? Wir alle müssen ihn repräsentieren, also lohnt es sich, ihn kennenzulernen. Wer er wirklich ist und einfach zu akzeptieren, dass ich wissen will, wie er wirklich ist, Amen, und nicht wie die Leute denken, dass er sein sollte. Wenn wir jemanden kennenlernen wollen, dann wollen wir ihn so kennen, wie er ist, Amen. Galater Kapitel 5 und ich habe gerade Vers 13 aus der Amplified vorgelesen. Denn das ganze Gesetz betreffend menschliche Beziehungen wird in diesem einen Grundsatz erfüllt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Letzte Woche haben wir uns angesehen, wie wir den Herrn, unseren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Verstand und von ganzer Kraft lieben. Und hier wird unser menschliches, unser normales christliches Verhalten, soweit es von unserem Umgang mit anderen Menschen abhängt, in diesem einen Gebot zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du könntest jetzt sagen, nun, ich bin ziemlich selbstsüchtig, also ich tue gerne schlechte Dinge. Wenn ich also gerne schlechte Dinge tue, werde ich meinen Nächsten schlechte Dinge antun. Nein, es bedeutet, dass was du dir wünschst, dass man dir in einer bestimmten Situation tut. Wenn du verletzt bist, was brauchst du dann? Du brauchst Hilfe, du brauchst Unterstützung, du brauchst Trost. Wenn du fröhlich bist, möchtest du, dass jemand mit dir Anteil hat an deiner Freude. Das bedeutet, deinen Nächsten so zu lieben wie dich selbst oder jemanden so zu behandeln, wie du möchtest, dass du behandelt wirst. Und in Vers 15 heißt es, wenn ihr einander aber beißt und fresst in parteiischem Streit, so habt Acht, dass ihr und eure ganze Gemeinschaft nicht voneinander aufgezehrt werdet. Wow, das Wort Gemeinschaft hier ist nicht Koinonia, also Gemeinschaft durch Teilhabe. Aber wir haben uns mit Koinonia befasst. Wir wollen nicht voneinander aufgezehrt werden, sondern als Leib Christi zusammenwachsen. Lasst uns also darauf achten, dass wir uns nicht gegenseitig beißen und auffressen. Eigentlich sollte ich mir die Tu-das-Gebote ansehen und das hier ist ein Tu-das-nicht-Gebot, aber das ist in Ordnung. Verschlingt euch nicht gegenseitig, redet nicht übereinander und verletzt euch nicht. Lasst uns einander in Liebe dienen. Vers 16. Ich sage aber, das ist genial, einige von euch haben es schon oft gehört, aber versucht es mit frischen Ohren zu hören. Ich sage, wandelt und lebt gewohnheitsmäßig im Heiligen Geist, empfänglich für und beherrscht und geleitet vom Geist. Dann werdet ihr die Begierden und Wünsche des Fleisches, der menschlichen Natur ohne Gott, sicherlich nicht befriedigen. Denn die Begierden des Fleisches sind dem Heiligen Geist entgegengesetzt und die Begierden des Geistes sind dem Fleisch, der gottlosen menschlichen Natur, entgegengesetzt. Denn diese sind einander feindselig und stehen ständig im Widerspruch und Konflikt zueinander, sodass ihr nicht frei seid, sondern daran gehindert werdet, zu tun, was ihr tun wollt. Wenn ihr euch aber vom Heiligen Geist leiten oder führen lasst, seid ihr nicht dem Gesetz unterworfen. Das tun die Taten, wir reden hier von Taten, aber das sind jetzt nicht die guten Taten, die Taten oder Praktiken des Fleisches sind klar und offensichtlich. Das ist jetzt keine Abhackliste, aber wenn du eine der Taten getan hast, musst du Buße tun. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn oder Groll, Selbstsucht, Spaltung oder Zwietracht, Parteigeist, also Fraktionen, Sekten mit eigenartigen Meinungen und Irrlehren, Neid, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Hier ist eine wichtige Warnung, das ist der Gott, den ich dir vorstellen möchte, der wahre Gott. Ich warne euch im Voraus, wie ich es schon früher getan habe, dass diejenigen, die solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Nicht erben werden, nicht erben werden. Wenn das für dich eine Checkliste ist und du sagst, habe ich getan, habe ich getan, habe ich getan, dann solltest du etwas Buße tun. Es ist klar, dass du sein Reich nicht erben wirst, wenn du diese Dinge tust, fortwährend tust, ohne dich Gott zuzuwenden. Aber als nächstes kommt die Frucht des Heiligen Geistes, das Werk, das seine Gegenwart in uns vollbringt. Das bedeutet, dass seine Gegenwart in dir etwas bewirkt. Das bedeutet, dass du mit ihm verbunden bist, mit dem Weinstock verbunden bist. Und das ist die Art von Dingen, die in dir erzeugt werden. Liebe, Freude, Fröhlichkeit, Friede, Geduld, ein sanftes Gemüt und Nachsicht, Freundlichkeit, Güte, Wohlwollen, Treue, Sanftmut, Milde, Demut, Selbstbeherrschung, Zurückhaltung, Enthaltsamkeit. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz, das eine Anklage erheben kann. Und die, jetzt geht's los, das ist jetzt normales christliches Verhalten. Und die, die zu Christus Jesus, dem Messias, gehören, haben das Fleisch, die gottlose menschliche Natur, gekreuzigt, mitsamt seinen Leidenschaften und Begierden und Wünschen. Wenn wir also durch den Heiligen Geist leben, lasst uns auch durch den Geist wandeln. Wenn wir durch den Heiligen Geist unser Leben in Gott haben, lasst uns geradlinig vorwärts gehen und unser Verhalten vom Geist beherrschen. Zum Abschluss dieses Kapitels heißt es, lasst uns nicht hochmütig und eingebildet werden, wetteifernd und herausfordernd und einander reizend und neidisch und eifersüchtig aufeinander sein. Nachdem wir das alles gelesen haben, geht es vor allem darum, dass wir Menschen sein wollen, die unseren Gott verherrlichen. Wir haben eingangs gesagt, dass wir unseren Vater dadurch verherrlichen, dass wir viel Frucht bringen. Wenn du also viel Frucht bringen willst, zeigt dir dieses Kapitel einen Weg, wie du sie bringen kannst. Es geht darum, mit Jesus verbunden zu sein. Wie wirst du mit Jesus verbunden sein? Wie stellst du sicher, dass du verbunden bleibst und im Geist wandelst? Das ist ganz einfach. Es ist wirklich einfach, aber du musst es tun. Es ist eine aktive Sache. Du musst sein Wort halten, weil du willst, dass er erscheint. Du musst es tun, du kannst es nicht nur hören, du musst es tun. Es geht darum, dass du dich in deinem Verhalten vom Geist Gottes leiten lässt. Dass du das tust, was ihm wohlgefällt. Dass du das suchst, was ihm wohlgefällt. Dass du das suchst, was er annimmt. Dass du das suchst, was er von dir will. Dass du seine Wege suchst, um richtig zu leben. Ich gehe nochmals zu Vers 16 zurück, wo es heißt, wandelt und lebt gewohnheitsmäßig im Heiligen Geist. In der Amplified-Übersetzung heißt es, und da möchte ich heute hinschauen, wenn du auf den Geist reagierst und dich von ihm kontrollieren und leiten lässt, dann wirst du sicherlich nicht die Begierden und Wünsche des Fleisches, der menschlichen Natur ohne Gott befriedigen. Mein Rat an dich ist also, dass es zum normalen christlichen Verhalten gehört, im Geist zu wandeln. Das ist nicht etwas, das wir eines Tages in ferner Zukunft erwarten. Es mag am Anfang etwas Arbeit erfordern, es mag Buße bedeuten, aber du kannst dich trotzdem jeden einzelnen Tag dafür entscheiden, dein Kreuz auf dich zu nehmen. Du kannst dich jeden einzelnen Tag dafür entscheiden, Jesus mit ganzer Kraft zu folgen, ihm nachzujagen und ihn so kennenzulernen, wie er gekannt wird.
Du willst ihn wahrhaftig kennenlernen. Du willst hingehen und tun, was ihm wohlgefällt. Du willst sein Wort halten. Du willst ein Täter seines Wortes sein. Also wirst du die ganze Zeit so wandeln und leben. Gewohnheitsmäßig, 100%. Nicht nur einmalig, sondern die ganze Zeit im Heiligen Geist. Empfänglich für den Heiligen Geist und von ihm geleitet. Empfänglich für den Heiligen Geist und beherrscht und geleitet von ihm. Und du wirst tun, was dem Geist wohlgefällt. Ich würde sagen, ein normales christliches Verhalten ist es, so zu leben, dass es Gott wohlgefällt. Lebe, um ihm wohlzugefallen. Lebe nicht, um selbstsüchtig zu sein. Lebe nicht, um dich selbst zu befriedigen. Darin, in diesen Bibelstellen, die wir heute gelesen haben, gibt es nur zwei Arten zu leben, nur zwei Gruppen von Personen, denen man gefallen muss. Der erste muss Gott sein, nicht wahr? Es geht darum, Gott wohlgefällig zu leben, den Geist zu erfreuen, das zu suchen, was ihm wohlgefällig ist, auf ihn zu hören und nicht auf deine fleischliche, selbstsüchtige Haltung. Und den anderen Menschen sollten wir dienen, sie lieben, sie erfreuen oder ihnen gefallen in dem Sinne, dass wir sie, also einander, lieben. An keiner Stelle sind wir dazu aufgerufen, uns selbst zu lieben und nur hinter uns selbst herzujagen, unser eigenes Ding zu machen. Normales christliches Verhalten hat nichts mit Selbstsucht zu tun. Normales christliches Verhalten dreht sich um Christus und umeinander. Amen. Schau dir also deine Frucht an. Frage den Herrn nach deinen Früchten. Ich bin nicht hier, um gegen dich zu predigen. Vielleicht doch. Ich bin nicht hier, um dich durch deine Frucht in Verlegenheit zu bringen. Ich bin nicht hier, um zu sagen, naja, wenn du schlechte Früchte hast, dann war's das. Aber die Schriftstelle hat klar gesagt, dass du das Reich Gottes nicht erben wirst, wenn sich bestimmte Früchte weiterhin zeigen. Ich will das nicht für dich. Und ich glaube nicht, dass du das wirklich für dich willst. Wie wäre es also damit, das umzukehren? Was wirst du tun, um sicherzustellen, dass du das Reich Gottes erben wirst? Du wirst Jesus entsprechend leben. Du wirst die Frucht hervorbringen, die Gott in dir hervorbringt. Und du wirst unseren Vater durch die Frucht, die du hervorbringst, verherrlichen. Amen. Schau dir also deine Frucht an. Wie üppig ist sie? Wie gut ist sie? Welche Früchte werden produziert? Und das nicht, um dich selbst fertig zu machen. Es ist wie eine Überprüfung. Es ist wie ein Moment, eine Sache, auf die man schaut und sagt, wo bin ich verbunden? Wie sieht es morgen aus? Letzte Woche habe ich dich herausgefordert. Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist. Ich weiß nicht, wie oft du beleidigt wurdest, dafür ein Christ zu sein. Ich weiß nicht, wie oft dir Leute das Leben schwer gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du am nächsten Tag aufgewacht bist und dich überhaupt daran erinnert hast, was ich am Tag zuvor gesagt habe. Ich weiß nicht, ob du aufgewacht bist und dir gesagt hast, heute will ich ihm nachfolgen und ihn mit meinem ganzen Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und all meiner Kraft lieben. Heute ist der Tag, an dem ich Jesus folge. Ich folge ihm nach. Ich weiß nicht, ob du deinem Partner oder deinem Freund einen High Five gegeben hast, wie ich das gesagt habe. Ich weiß nicht, was du getan hast. Aber wie wäre es, wenn du das diese Woche auch tust, weil du sonst im Rückstand bist? Nein, wie wäre es, wenn du diese Woche sagst, weißt du was, ab heute werde ich buchstäblich dem Heiligen Geist folgen und dem, was ihm wohlgefällt, und ich werde auf ihn hören. Und wenn du das zur Gewohnheit machst, zur ständigen Gewohnheit, wirst du bald gar nicht mehr darüber nachdenken müssen. Und manche Leute denken, das sei beleidigen und dass du sie verurteilst, aber das ist es nicht. Es ist nicht schwer für mich, das zu tun, was ihm gefällt. Es war einmal schwer, also versteht mich nicht falsch. Ich sage, dass es nicht schwer ist. Tatsächlich laufe ich diesen Weg, weil er mich gelehrt hat. Nicht, weil ich gut bin, sondern weil es eine Gewohnheit ist. Wenn du mir eine Frage stellst, wende ich mich zuerst an Gott. Vielleicht merkst du gar nicht, dass ich innehalte. Manchmal merkst du es, aber manchmal vielleicht auch nicht. Aber ich gehe zu ihm, weil ich es eingeübt habe, weil es mir aufgetragen wurde und weil ich trainiert habe, mich gewohnheitsmäßig von ihm leiten zu lassen und das zu tun, was ihm wohlgefällt. Wie wäre es also, jetzt damit anzufangen? Wenn ich sage, fang morgen an, dann ist das eigentlich eine schlechte Aussage für einen Prediger. Denn wenn wir einen Sonntagabend-Gottesdienst halten, könnte ich damit durchkommen. Aber weißt du, vom heutigen Tag ist noch viel übrig. Also wie wäre es, wenn du heute damit anfängst zu sagen, dass du hingehst und das tust, was ihm wohlgefällt? Entwickle ein Gespür dafür, übe es. Du weißt, dass du gewinnen wirst und nicht den Kürzeren ziehst. Wenn dir ein Gedanke kommt, der sagt, oh, das zu tun, was der Geist will, wird trübselig sein, dann glaubst du bereits an eine Lüge. Wenn du denkst, dass du nie zufrieden sein wirst, wenn du tust, was dem Heiligen Geist gefällt, liegst du völlig falsch. Der einzige Weg, wie du im Leben wirklich zufrieden sein kannst, ist, wenn Jesus und der Vater sich dir offenbaren, wenn sie dir zeigen, wer sie wirklich sind. Wenn sie dir zeigen, wer sie wirklich sind und sich dir offenbaren, werden sie dir auch versichern, wer du wirklich bist. Du wirst Dinge über dich selbst entdecken, die du nie gewusst hast. Du wirst Liebe, Freude, Frieden, all die Früchte, die wir gerade aufgezählt haben, Langmut, Freundlichkeit, Sanftmut haben und was sonst noch in dem Lied, in dieser Schriftstelle steht.
Die Amplified-Übersetzung kannst du nicht singen, weil sie eine Menge zusätzlicher Dinge enthält, aber diese Dinge sollten hervorgebracht werden. Du verlierst nicht mit diesen Dingen in deinem Leben. Sieh dir das Gegenteil an. Mit Wut und Bitterkeit verlierst du. Ich meine, es ist traurig, aber es gibt Menschen, die mit viel Wut und Bitterkeit sterben. Sie sagen, ich werde dieser Person nie vergeben. Ich werde das nicht sagen. Ich bin nicht politisch, aber ich habe diese Woche in den Nachrichten einen Politiker gesehen, der sagte, vergebt nicht. Wow, du hast richtig gehört. Ich meine, ich konnte den Punkt verstehen, aber höre niemals auf. Sei nicht verbittert, sei nicht verdreht. Du kannst mit jemandem nicht einverstanden sein, aber du musst nicht auf diese Dinge zurückgreifen. Wenn du Jesus Christus deine Antwort geben willst, musst du ihm eine Antwort geben. Und du willst nicht alt und verbittert und böse sein und ich hasse einfach alles auf der Welt. Nein, du willst die guten Früchte, die von Gott kommen. Wenn du also gewohnheitsmäßig nach dem Geist wandelst, aus Gewohnheit tust, was ihm wohlgefällt, wirst du gewinnen. Du wirst Leben haben, sogar ein längeres Leben, aber du wirst ein Leben haben, ein angenehmeres Leben, ein glücklicheres Leben und viel weniger Ärger. Du wirst feststellen, dass in bestimmten Situationen alles da ist, was du brauchst. Schau, wenn du nicht nach dem Geist wandelst und das tust, was ihm gefällt, anstatt dir selbst, lernst du das nicht zu tun, obwohl es eine wunderbare, aufregende Sache ist. Es ist nicht negativ, es macht Spaß. Wenn du das nicht tust, dann hast du in bestimmten Situationen, in denen die Dinge schwierig sind und du anfängst, niedergeschlagen zu werden, nicht die Freude, die dich aus dieser Niedergeschlagenheit herausholt, wenn du verstehst, worauf ich hinaus will, weil die Frucht nicht da ist, um das zu tun. Aber wenn du das tust, was Gott von dir will, wenn die Dinge verrückt und schwierig sind und das Leben dir unerwartete und schreckliche Dinge zumutet, kannst du Frieden und sogar Freude in einer Situation haben. Wir haben schon mal darüber gesprochen, wie es ist, wenn man im Krankenhaus liegt und in einer schrecklichen Situation ist, aber so voller Freude ist, dass es fast so aussieht, als wäre es falsch. Aber ich tue es nicht. Gott tut es, wenn ihr versteht, was ich meine. Es ist eine Gewohnheit. Wenn du zu einer christlichen Beerdigung gehst, einer echten christlichen Beerdigung, dann ist das eine freudige Erfahrung, nicht wahr? Wegen Gottes Frucht, wegen dem, was Gott getan hat. Ich will damit sagen, wenn du willst, dass Gott sich in einer bestimmten Situation zeigt, wenn du willst, dass Gott dir Freude schenkt, wenn du sie eigentlich nicht haben solltest, wenn du Frieden willst in einer Situation, die nicht sehr friedlich aussieht, wenn du Sanftmut willst, weil du immer wieder ausrastet, was auch immer du brauchst, wenn du diese Dinge willst, ist der beste Weg, sie zu bekommen, dass du aus Gewohnheit lebst und dem Heiligen Geist wohlgefällst. Amen. Wir sind aufgerufen, ihn mit allem zu lieben, was wir haben. Und ich habe vorhin gesagt, dass ich den wahren Gott kennenlernen will und warum das wichtig ist, dass ich ihn kennenlernen will. Wer er wirklich ist und nicht das, was die Leute denken, was er tun sollte, wie er sein sollte oder in welchem Rahmen, weißt schon. Nun, wenn das Gott ist, will ich ihn nicht. Das ist mir egal, ich gehe nicht von diesem Punkt aus. Ich würde damit anfangen, dass ich ihn will und dass ich herausfinden werde, wie er ist. Denn ich kenne die Konsequenzen, wenn ich ihn nicht suche und weiß, wo wir enden werden. Ich kenne das Geschenk, das mir gegeben wurde. Und so solltest auch du das Geschenk kennen, das dir gegeben wurde. Deshalb will ich diesen Gott kennen. Das ist also wichtig. Aber wenn du dein Leben betrachtest und sagst, nun ja, ich habe in bestimmten Situationen Frucht, in anderen aber nicht, dann ist es vielleicht keine Gewohnheit, dass du im Geist wandelst. Vielleicht gibt es eine Mischung, ein bisschen heiß und kalt, aber Gott will, dass du absolut heiß für ihn bist. Wenn du enttäuscht bist, wenn die Dinge nicht klappen, wenn vielleicht dein Job in die Brüche geht, du eine harte Zeit auf der Arbeit hast oder keine Freunde hast, oder wenn vielleicht die Finanzen knapp sind oder die Dinge nicht so laufen, wie du es dir wünschst, wenn du in solchen Momenten Gott gegenüber beleidigt oder verärgert bist, dann hast du vielleicht kein Vertrauen in ihn. Vielleicht ist er nicht deine erste Liebe. Aber wir sind dazu aufgerufen, ihn mit allem, was wir haben, zu lieben. Er sollte so weit über allem stehen, was wir haben, dass es um ihn geht, dass es darum geht, ihm nachzulaufen. Wenn wir uns über Gottes Entscheidungen ärgern, vertrauen wir ihm nicht und erleben nicht die echte Version seines Wesens, wenn du verstehst, was ich meine. Und manche Diagnosen von Problemen, die mit dir geistlich nicht in Ordnung sind, sie sehen nicht sehr schön aus, aber du kannst ihnen nicht ausweichen. Wenn du auf Gott beleidigt bist aufgrund einer Sache, die in deinem Leben passiert, weil vielleicht ein Traum nicht erfüllt wurde, der dein persönlicher Traum ist, oder weil das Leben nicht so läuft, wie du es willst, dann muss ich dich fragen, wer deine erste Liebe ist. Denn wenn Jesus Christus meine erste Liebe ist, dann will ich nur seinen Willen tun und ihm nachfolgen. Ich will tun, was seinem Geist wohlgefällt. Amen. Also sieh dich selbst an, vertraue nicht auf diese Welt oder auf das unsinnige System dieser Welt. Setze dein Vertrauen in Jesus Christus. Amen. Setze dein Vertrauen in den, der sich nie ändert. Ich komme darauf zurück, weil ich es aufgeschrieben habe, nicht gesagt habe. Frucht ist nicht das, was wir tun, sondern das, was wir sind. Es ist nicht unsere Tätigkeit, es ist unsere Christusähnlichkeit.
Frucht ist unsere Christusähnlichkeit. Frucht ist das, was entsteht, wenn wir tun, was Gott von uns will. Warum ist das wichtig? Denn wenn etwas schief läuft und du etwas Freude oder Frieden brauchst, werden deine besten christlichen Freunde sagen, komm schon, du musst Freude haben, Bruder, Schwester, komm schon, du musst Frieden haben, Schwester, Bruder. Und du sagst, ich habe keine. Es ist kein Werk. Du kannst es nicht einfach tun. Ja, man kann andere Menschen lieben, aber wahre Liebe ist eine Frucht, die erzeugt wird. Freude ist etwas, das erzeugt wird. Es geht also nicht darum, herumzulaufen und so zu tun, als hätte man Freude. Haha, ich werde jeden Sonntag so tun, als ob ich glücklich wäre. Es ist echte Freude, die von Gott kommt. Sie ist ein Christusähnlicher Charakter. Sie ist nicht das, was du tust, sondern das, was in dir wächst, weil du mit ihm verbunden bist. Amen? Amen. Kolosser Kapitel 2, Vers 6. Das ist dein Auftrag für diese Woche. Schau mal, das ist ein normales christliches Verhalten. Aus der Amplified-Übersetzung. Wie ihr nun Christus, nämlich Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt, ordnet euer Leben und verhaltet euch in Einheit und Übereinstimmung mit ihm. Wow, das ist entzückend. Wir könnten es uns ansehen. Es ist wunderbar. Ich fahre fort, weil es so herrlich ist. Habt die Wurzeln eures Wesens fest und tief gepflanzt, in ihm befestigt und gegründet, indem ihr ständig in ihm erbaut werdet und immer mehr im Glauben bestätigt und gefestigt werdet, so wie ihr gelehrt wurdet und reichlich und überfließend in ihm seid mit Danksagung. Dein Auftrag für diese Woche ist also Vers 6. In der New King James Übersetzung heißt es, wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Wandle in ihm. Mit anderen Worten, lass zu, dass dein Verhalten, dein Benehmen, deine Einstellungen und deine Entscheidungen von Minute zu Minute mit ihm in Einheit, mit ihm verbunden sind. Du musst es nicht perfekt hinbekommen, aber du musst die Entscheidung treffen, dass du ihm nachfolgst. Amen. Amen.